Ja, ihr Lieben, ich freue mich wirklich sehr, wieder hier sein zu dürfen nach zwei Diensten in Gelnhausen, in meiner alten Heimat, in der eigentlich alles anfing. Und ich saß jetzt gerade eben hier und habe gedacht, ich habe euch vermisst. Liebe Geschwister, jeder von uns hat einmal eine Prüfung bestehen müssen. Wir kennen diese Situation im Leben alle, in der Schule, später auch im Berufsleben. Und auch wenn man sich davor fürchtet, hilft es alles nichts, da müssen wir durch. Könnt ihr euch eine dieser Prüfungssituationen in das Gedächtnis zurückholen? Vielleicht ein Abschluss in der Realschule, eine Abitursprüfung oder eine Abschlussprüfung für die Ausbildung? Ihr Lieben, sicher ist man da angespannt und man fürchtet sich vielleicht auch. Es gibt ja in Büchern und Filmen viele dieser Szenen, in denen die berühmt-berüchtigte Prüfungssituation heraufbeschworen wird. Eine meiner Lieblingsszenen ist aus einem Film mit Peter Alexander. In einer Art Traum wird der bereits erwachsene Prüfling in der mündlichen Prüfung von einem finster dreinblickenden Gremium abgefragt und weiß nichts. Und die Prüfer dann gemeinsam im Chor singen, traurig, traurig, traurig. Vielleicht kennt ihr es. Also Prüfungen können einem das Fürchten lehren, aber sie können auch Freude bedeuten. Sie können Freude bedeuten, da sie schon das Neuland im Frühnebel erahnen lassen, welches wir dann betreten dürfen. Weil sie auch bedeuten, wir haben es geschafft, wir haben es überstanden. Du bist geprüft worden und hast bestanden. Ein neuer Abschnitt deines Lebens kann beginnen. Womit ich zum Predigttext kommen möchte, wir finden ihn im Jakobusbrief, Jakobus 1, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es: Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme, die in der Fremde leben. Euch allen sende ich meinen Gruß. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich möchte beten. Lieber Jesus, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für die Gemeinschaft, die wir hier haben dürfen. Ich bitte um deinen Segen. Setze uns einander zum Segen. Hier in Griesheim, in Gelnhausen, überall, wo dein Wort verkündigt wird. Segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Amen. Ihr Lieben, eine Prüfung ist ein Abschluss. Eine Prüfung nur für sich selbst genommen, macht keinen Sinn. Ein bedeutsamer Teil des Ganzen liegt schon vor der Prüfung. Der Weg, den ich bis dahin gegangen bin und was dieser Weg mit mir, aus mir gemacht hat. Nicht nur der Stoff, das Lernen des Stoffs, sondern die Bildung. Und damit soll auch und vor allem die Persönlichkeitsbildung gemeint sein. Nun hinkt jedes Bild einmal und ich will es auch nicht über Gebühr ausreizen, aber wenn Jakobus in Vers 3 schreibt, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen, bedeutet das, dass da etwas in unserem Leben geschieht und begonnen hat, das durch die Prüfung, die wir zu bestehen haben, zum Abschluss kommen soll. Wobei Jakobus es hier als Vollendung bezeichnet. Und das ist es, was wir erahnen dürfen, worauf wir schon einen kleinen Ausblick erhaschen dürfen. Und dieser Ausblick darf uns mit Freude erfüllen. Ihr Lieben, es ist gut, wenn wir gelernt und uns auch als Persönlichkeiten, als geistliche Persönlichkeiten gebildet haben. Es muss aber abgeschlossen, zum Abschluss gebracht werden. Und das bedeutet Prüfung. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Prüfungen müssen also sein, wohlgemerkt Mehrzahl Prüfungen. Es ist nicht eine einzige Prüfung, sondern mehrere, die wir zu bestehen haben. Aber welche Prüfungen sind es denn? Wie sehen sie aus? Woran erkenne ich sie? Kann ich mich darauf vorbereiten, wie auf eine Abschlussprüfung oder auf eine Abitursprüfung? Hier in dieser Übersetzung wird es als Prüfung bezeichnet. Andere Übersetzer wählen Versuchung, Probe. Luther bezeichnet es immer wieder als Anfechtung. Mir ist dieser Begriff am anschaulichsten, denn er verdeutlicht es schon in seinem Namen. Anfechtung, angefochten, unser Glaube wird angefochten. Heute kennt der gemeine Bürger auf der Straße diesen Begriff beinahe nur noch aus der Rechtssprache. Ein Urteil wird angefochten. In der Brockhaus-Enzyklopädie fehlt eine Erklärung des Begriffs Anfechtung ganz. Es gibt wohl einen Eintrag, aber man wird sofort zum Begriff Versuchung verwiesen. Und hier finden wir dann folgende Definition: Das Bestreben, den Gläubigen vom Gehorsam gegenüber Gott oder vom rechten Weg abzubringen. Ihr Lieben, unser Glaube wird angefochten. Wir sollen versucht werden, von ihm abzulassen. Unser Glaube wird erprobt, geprüft. Und hier muss ich bekennen, dass ich davon als junger Christ keine Ahnung hatte. Und wahrscheinlich auch darüber hinweggelesen habe, denn ich wusste nicht, was es damit auf sich hatte. Und ich erschrocken war, als mein Glaube zum ersten Mal ins Wanken geriet. Und ich mir damals vorgenommen hatte, dass ich neu und frisch Bekehrte im Glauben immer gleich darauf hinweisen wollte. Warum? Gerade im Taumel des ersten Verliebtseins wird der Ernst des Ganzen leider oft übersehen. Es ist gut zu wissen, was da auch noch kommen wird, dass da Prüfungen folgen werden. Aber genau da sollte ein Erstaunen bei unserem Predigtext aus dem Brief des ältesten Bruders, leiblichen Bruders Jesu, einsetzen. Er schreibt, dass wir es als einen ganz besonderen Grund zur Freude ansehen sollen, wenn wir Prüfungen verschiedenster Art durchmachen. Im griechischen Urtext ist von bunt, mannigfaltig die Rede. Obwohl mir das Bild nicht leicht fällt auszusprechen, aber wir haben es mit einem bunten Strauß Anfechtung zu tun, über den wir uns freuen sollen. Aber um nicht missverstanden zu werden, es ist wahrlich nicht Freude, wenn wir in Anfechtung stehen. Sie können uns auch durchaus betrüben. Im 1. Petrus 1, Vers 7 lesen wir: Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und so und wohl nur so kann verstanden werden, was wir in dem Lied singen: In dir ist Freude in allem Leide. Geschwister, wir müssen also wissen, ohne Anfechtung geht es nicht. Wir können keinen Glauben leben und lernen ohne Anfechtung. Sie gehören dazu. Also auf der einen Seite persönliches Leid, Krankheit, Schmerz, die uns sehr zusetzen können. Brüche in unserem Leben, vor allem familiäre Dramen, die so bitter sein können. Begierden, die uns in die Falle locken wollen, wie Jakobus es 10 Verse weiter beschreibt. Sexuelle Verlockungen, Versuchungen, denen wir durch neue Medien mehr denn je ausgesetzt sind, die uns weismachen sollen, dass dort das Glück auf uns wartet. Es erscheint mir schier unfassbar, welchen Dingen da vor allem junge Menschen ausgesetzt sind. Verlockungen und Anpreisungen des Kommerzes, wo uns in der Werbung nichts anderes als das eingebläut werden soll. Nur wenn du das Geld und die Mittel hast, dir das alles zu leisten, dann findest du Ruhe und inneren Frieden. Eine schier endlose Liste an Dingen, die wir dringend brauchen, um glücklich und zufrieden sein zu können. Und ihr Lieben, da geht es nicht um falsch verstandenen Umgang mit diesen Dingen. Es geht nicht um Askese. Wir dürfen uns sehr wohl etwas gönnen. Aber ich kann durch ein modernes Warenhaus, bei mir in der Nähe ist Loop 5, ist also ein riesengroßes Warenhaus, ist schön gemacht, sehr schön gemacht. Aber ich kann durch so ein modernes Warenhaus gehen und am Ende den Ausgang wählen und zu mir sagen, ich bin froh, dass ich das alles nicht brauche, um Frieden zu finden. Wir wissen, wir dürfen einen ganz anderen Frieden finden, der höher ist als all das. Liebe Gemeinde, Jakobus ist der Überzeugung, dass Gott uns selbst nicht versucht, nicht in Versuchung führt. Das könnte dem widersprechen, was wir im Vater unser beten und führe uns nicht in Versuchung. Ich glaube jedoch, dass der Briefschreiber dies vor allem auf die Begierde bezieht, wenn er 10 Verse weiter schreibt. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und vermutlich verursacht gerade das in dieser Welt und in Gemeinden auch den größten Schaden, wenn dem Begehren von fremder Haut nachgegeben wird. Was daraus resultiert, ist nur Schmerz, sind nur Wunden, sind familiäre Brüche und Bitterkeit, die vieles andere übersteigt. Noch einmal, Versuchungen, Proben, Anfechtungen, Prüfungen müssen sein. Luther bringt es auf den Punkt. Anfechtung ist die notwendige Kehrseite des Glaubens. Wer nicht angefochten wird, kann auch nicht glauben. Ihr Lieben, nun aber zu der anderen Seite. Wir haben einen Teil dessen gehört, was uns versuchen kann, uns in Versuchungen führen kann. Was aber machen diese Anfechtungen mit uns? Wie können oder sollten wir mit ihnen umgehen? Wie können wir Prüfungen bestehen? Wir erleben Leid und werden vielleicht fragend oder es kommen Fragen von außen dazu. Na, was ist nun mit deinem Gott? Diese Frage taucht in uns auf und wird von Zweifeln begleitet. Oder wir erleben Krankheit am eigenen Leib oder an Menschen aus unserem Umfeld. Wir wissen davon, dass es Heilung gibt, aber sie wird nicht immer geschenkt. Es gibt Menschen, die uns genommen werden, auch in den Gemeinden. Und scheinbar werden Gebete nicht erhört. Und das bringt uns zum Zweifeln und wir werden versucht, wie Jesus. Vom Teufel, der ihm alles geben will, wenn er von seinem Vater ablässt. Wie Jesus am Kreuz, als sie ihn und seinen Vater verspotteten. Er solle doch vom Kreuz heruntersteigen, wenn er Gottes Sohn ist. Wir werden angefochten, wenn wir glauben. Christus wird in uns angefochten. Er ist der Grund der Anfechtung, Jesus allein. Liebe Geschwister, es freut mich wirklich sehr, dass wir nach der Predigt ein Lied hören werden, das ich in schwierigster Zeit lieben und schätzen lernte. Die Lieddichterin Hedwig von Redern erfuhr schon in frühen Jahren Leid. Durch den plötzlichen Tod des Vaters und die Zerstörung des Gutshofs durch einen Brand mussten sie ihre Heimat Brandenburg verlassen und in eine ärmliche Mietwohnung in Berlin ziehen. Aufgrund dieser Schicksalsschläge fing sie an, mit Gott zu hadern. Sie war entwurzelt und heimatlos. Doch Gott ging ihr nach. Sie bekam durch Predigten und Evangelisationen neuen Lebensmut. Sie schrieb Gedichte. Freunde drängten sie dazu, sie zu veröffentlichen. Sie fand sie zu persönlich, ließ sich aber später dazu überreden. Sie wurde zur produktivsten christlichen Schriftstellerin ihrer Zeit und schrieb viele Glaubenslieder und mutmachende Gedichte. Sie war Mitbegründerin des Deutschen Frauenmissionsgebetbundes. Doch sie kannte auch weiterhin großen Kummer und Leid und verlor durch die spanische Grippe ihre Mutter und ihren Bruder. Mit zunehmendem Alter musste sie immer mehr körperliche Schmerzen ertragen. Sie wusste sich aber von unserem Herrn getragen und wurde ein Vorbild und Zeugnis für viele Menschen ihrer Zeit. In der dritten Strophe des Liedes, das wir später singen werden, heißt es: Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum ward ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Ihr Lieben, vielleicht gelingt uns das nicht immer, so mit Anfechtungen und Wegen umzugehen, die wir gehen müssen. Es gehört zu den Geheimnissen christlichen Glaubens und Lebens, dass wir seine Leiden mitleiden müssen. Wir sollen die Gemeinschaft seiner Leiden mitleiden. Hedwig von Rädern hat gelitten und gehadert, aber sie hat auch geglaubt und ist ihm weiter gefolgt. Sie hat den guten Kampf des Glaubens gekämpft, den wir alle zu kämpfen haben. Nun ist das gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die so gekämpft haben. Das könnte und sollte uns ermutigen. Aber wie haben sie das alle gemacht? Auch Paulus und die anderen Kämpferinnen und Kämpfer des Glaubens. Wie haben sie die Prüfungen bestanden? Hatten sie die Lösung? Hat ihnen jemand die Lösung vorher gegeben, damit sie bestehen konnten? Gibt es dafür eine Lösung? Oder gibt es für jede Anfechtung, für jede dieser Situationen eine individuelle Lösung, die wir immer erst erkennen, wenn wir mittendrin stecken? Darüber, ihr Lieben, habe ich viel gelesen und viel studiert, schon seit geraumer Zeit. Und das ist das Erstaunlichste. Der Grund der Anfechtung ist die Lösung. Warum das alles? Wer oder was gibt dem allen einen Sinn? So kann ich alles, was jetzt kommt und um was es eigentlich geht, mit nur zwei Worten zusammenfassen. Jesus allein. Kennen wir Anfechtungen aus Zeiten, in denen wir Jesus in unserem Leben nicht kannten? Kannte ich in fast 30 Jahren Ferne von Christus Anfechtung? Nein. Nun aber habe ich ihn in mir erlebt und ich erlebe Anfechtungen. Und da ist auch der Grund der Freude zu finden, in Jesus allein. Christus lebt in mir. Das ist also die Theorie. Was ist mit der Praxis? Wie gehe ich um mit Anfechtungen? Wie stehe ich sie durch? Wie kann ich eben jene Anfechtungen bestehen? Was ist die Lösung, der Weg? Und ich bin so froh, dass es da nur einen Weg gibt. Jesus allein. Ihr Lieben, wen ich auch immer hierzu befragt habe, wen ich hierzu auch studiert habe, mit wem ich mich auseinandergesetzt habe, kommt zum selben Mittel, dem einzigen Mittel, das hilft: Jesus allein. Paulus spricht von der Flucht: Flieht die Begierden, fliehe. Bonhoeffer schreibt: Flieht dorthin, wo ihr Schutz und Hilfe erfahrt, und findet hier nur eine Antwort zum Gekreuzigten. Zu Jesus allein. Luther warnt davor, mit eigenen Kräften, mit eigenen Gedanken etwas dagegen zu setzen. Wer meint, da mit eigenen Mitteln bestehen zu können, wird kläglich scheitern. Glaub mir bitte, es gibt nur einen einzigen Weg. Corrie ten Boom, die Glaubensfrau, sagt: Wenn die Versuchung an die Tür klopft, bitte ich Jesus an die Tür zu gehen. Das ist der sicherste Weg, sie loszuwerden. Geht es anschaulicher? Was muss ich noch wissen? Um was geht es? Um Jesus allein. Wie kann ich Anfechtungen überstehen? Mit Jesus allein. Und was ist, wenn ich nicht bestanden habe? Wenn ich gefallen bin? Wenn ich einer Versuchung nicht widerstanden habe und mich versündigt habe? Wohin muss ich gehen? Zu Jesus allein. Ihr Lieben, der Gottesmann Charles G. Trumbull, dessen Buch ich gerade eins von seinen Büchern mit großem Gewinn lese, schreibt: Der Weg zurück wird uns durch die Bibel gewiesen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1. Und er schreibt weiter: Dieses Bekenntnis kann sogar unausgesprochen bleiben und in der sofortigen Umkehr des Herzens zu Gott und der Inanspruchnahme der Reinigung liegen. Jeder weitere Moment, den wir ihm zu glauben zögern, ist nur noch mehr Sünde, die sein liebendes Herz kränkt und verwundet. Ihr Lieben, lasst uns dann nicht warten, wenn wir uns entfernt haben. Wir müssen wissen, wer uns vertritt beim Vater: Jesus allein. Sind wir gefallen, so sollen wir bekennen, und er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Es ist unfassbar, dass wir nicht treu sein können, aber dann und gerade dann stößt er uns nicht zurück, sondern wartet nur auf uns. Der verlorene Sohn, die verlorene Tochter werden nicht nur einmal angenommen, wenn sie umkehren, zurückkehren zu ihm. Ein weiterer großer Grund zur Freude. Geschwister, wir haben es mit dem Gott der Liebe, Gnade und Barmherzigkeit zu tun. Und wir müssen hier auf seinen Ruf, auf das Flüstern des guten Geistes in uns hören und in diesem Augenblick umkehren, am besten jetzt sofort. Liebe Gemeinde, wir müssen nur eines wissen, wenn wir auf dem Wege sind. Wir müssen nur eines wissen, wenn wir den guten Glaubenskampf kämpfen. Wir müssen nur eines wissen, wenn wir in Anfechtungen geraten. Wir müssen nur eines wissen, wenn wir fallen und wieder aufstehen. Wir müssen nur einen heiligen Namen wissen und nennen: Jesus Christus allein. Amen.